Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, heute ist Israelsonntag. Wir haben es gehört, der Gedenktag an die zweimalige Zerstörung der Stadt Jerusalem. Und zwar in den Jahren 587 vor Christus unter Nebukadnezar und den Babyloniern und dann später im Jahre 70 nach Christus durch den späteren römischen Kaiser Titus, der damals noch Feldherr war, im Jahre 70 nach Christus. Dazu gehört auch in neuerer Zeit das Gedenken an den Holocaust des jüdischen Volkes durch die Nazis, aber dann auch die hoffnungsvolle Freude über die Erfüllung einer der großen biblischen Verheißungen, nämlich der Wiederentstehung der jüdischen Nation, des modernen Staates Israel im Land der Väter nach einer 2000-jährigen Geschichte des Leidens, der Verfolgung und Zerstreuung im Jahre 1948. Für Christen bedeutet das Gedenken an Israel immer auch Vergewisserung der großen biblischen Verheißungen und der untrennbaren Verbindung des geliebten Volkes Gottes, seines ersten Bundes durch das Gesetz des Mose und seines zweiten Bundes durch Jesus Christus. Wir gehören untrennbar zusammen. Christen sind ohne Israel undenkbar. Am Israelsonntag erinnern wir uns daran, dass wir Christen nur ein Ast am Ölbaum Israel sind, dass wir in einer unzertrennbaren Schicksalsgemeinschaft mit Israel verbunden sind und bleiben, bis unser Herr wiederkommt. Predigtext ist heute ein Abschnitt aus dem Römerbrief des Apostels Paulus, Römer 9, Vers 1 bis 8 und 14 bis 16. Da schreibt Paulus: Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei, denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder, sondern nur, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Das heißt nicht, das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne, denn er spricht zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Thema der Predigt ist: Wer Jesus liebt, liebt auch Israel. Ich möchte das in drei Abschnitten ausführen. Erstens, wenn wir Israel lieben, leiden wir mit an der Not des Volkes Gottes. Zweitens, wenn wir Israel lieben, erkennen wir dankbar seine besondere Erwählung an. Und drittens, wenn wir Israel lieben, dann bezeugen wir ihm demütig das Evangelium. Dieser Predigtext ist einer der leidenschaftlichsten Abschnitte der ganzen Bibel. Er vermittelt uns einen ganz tiefen Einblick in das Denken und Fühlen des Apostels Paulus. Das war erfüllt von einer glühenden Retterliebe. Diese galt nicht nur den zahlreichen Menschen aus den Völkern, aus den Heidenvölkern, die noch nie etwas vom wahren Gott und vom Herrn der Welt gehört hatten. Sie galt auch und sogar zuerst, wir erinnern uns an die Missionsreisen, wo es Paulus immer zuerst in die Synagogen gezogen hat, seinem Volk Israel. Mit dieser Liebe möchte Paulus auch uns heute Morgen anstecken. Und er möchte uns zeigen, was es für uns Christen bedeutet, Israel wirklich zu lieben. Lernen wir deshalb von Paulus: Erstens, wenn wir Israel lieben, leiden wir mit an der Not des Volkes Gottes. Wenn der Apostel Paulus an sein Volk Israel dachte, erfasste ihn unsagbarer Schmerz. Gott hatte es berufen, einer gottlosen und verlorenen Menschheit sein Heil und seinen rettenden Willen zu bezeugen. Denken wir schon an Jona, dem es aufgetragen war, den Menschen von Ninive zu sagen, ja, dass das Gericht Gottes über sie kommt, wenn sie nicht umkehren. 700 Jahre vor Christus. Durch Israel sollte unter allen Völkern das helle Licht der göttlichen Offenbarung aufleuchten. Das ist eigentlich der Sinn Israels, der Sinn für die Verheißungen Israels. Am Beispiel Israels sollte alle Welt sehen und begreifen können, welch ein Segen es ist, Gott zu vertrauen, auf sein Wort zu hören und nach seinem Willen zu leben. Doch leider ist Israel allzu oft an dieser hohen Berufung gescheitert. Immer wieder befand es sich im Widerstreit, nicht nur mit seiner Erwählung, sondern auch mit seinem Gott. Israel ist abgefallen. Immer wieder. Sein Ungehorsam, sein Widerspruch gipfelte schließlich in der Verwerfung des Messias Jesus von Nazareth, den Gott zu Israel zuerst gesandt hatte, um sein Volk zu retten von ihren Sünden. Matthäus 1, Vers 21. Er wählt aber nicht eins mit Gott, berufen zu einem geheiligten Leben, aber heillos verstrickt in Schuld. Diese Not zerriss dem Apostel Paulus fast das Herz. Er konnte und wollte sein Volk, seine Brüder und Blutsverwandten nicht einfach abschreiben. Er konnte und wollte die Widerspenstigen nicht einfach aus seinem Herzen und Gedächtnis streichen. Er konnte und wollte sie nicht einfach verloren geben. Es ist zweifellos mehr als menschliche Liebe und Sympathie, die den Apostel hier bewegt. In seinem ganzen Denken, Fühlen und Wollen spiegelt sich vielmehr die durch nichts zu erschütternde Liebe und Treue Gottes auch gegenüber seinem untreuen Israel, und wenn es noch so oft untreu gewesen ist. Durchdrungen von dieser Liebe war Paulus sogar bereit, sein irdisches Leben preiszugeben. Er hätte sogar auf seine Gemeinschaft mit Christus, auf den Himmel, auf die Herrlichkeit verzichtet, auf sein ewiges Heil verzichtet, wenn er sein Volk dadurch hätte retten können. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn wir heute wirklich Nachfolger von Jesus Christus, dem jüdischen Messias, sind, dann brennt auch in uns dasselbe Feuer der göttlichen Liebe. Denn Gott hat dieses Volk von ganzem Herzen geliebt und er liebt es immer noch. Genauso wie er dich und mich von ganzem Herzen liebt. Dann haben auch wir uns innerlich weit entfernt von unserem Herrn, wenn wir es nicht lieben. Es ist unmöglich, in der Gemeinschaft mit dem Gott Israels zu leben und sein Volk nicht zu lieben. Dies fällt freilich vielen Christen angesichts der gegenwärtigen Nachrichten aus dem Nahen Osten immer wieder schwer. Und jetzt, was ich ganz ungern mache, ich predige nicht gern über Politik, aber wenn man über Israel predigt, kommt man an der Politik nicht vorbei. Lesen Sie mal das Alte Testament, das ist voller Politik. Denn es ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk, und zwar in dieser Welt, mitten in den Völkern dieser Welt und in den politischen Zusammenhängen dieser Welt. In Wort und Bild wird uns in den wichtigsten Medien regelmäßig der israelische Staat als gewalttätiger Aggressor vorgeführt, der in absolut unverhältnismäßiger Härte auf unschuldige arabische Zivilisten im Libanon und im Gazastreifen einschlägt, der den Gazastreifen abriegelt, damit die Leute dort verhungern und ähnliches mehr. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt als all das, was wir da tagtäglich aufgebrummt kriegen. Israel ist heute vielmehr mit der vielleicht massivsten Bedrohung seiner Existenz seit 1948 konfrontiert. Im Zentrum der gegenwärtigen Auseinandersetzung steht ein islamischer Antisemitismus, Antijudaismus, der die Auslöschung Israels und den Kampf gegen die Juden als seine religiöse Pflicht ansieht und daraus keinen Hehl macht, das der ganzen Welt vorzuführen. Das war noch nie so klar und deutlich wie zurzeit. Dazu nur zwei Beispiele von vielen. In einer Predigt, die am 13. Mai 2005 vom palästinensischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, sagte der palästinensische Scheich Ibrahim Mudeiris unter anderem: Gott plagt uns bis heute mit dem Volk, das den Gläubigen am meisten Feind ist, den Juden. Mit der Etablierung des Staates Israel war die gesamte islamische Nation verloren, weil Israel ein Krebsgeschwür ist, das sich durch den Körper der islamischen Nation hindurch ausbreitet und weil die Juden ein Virus wie AIDS sind, an dem die ganze Welt leidet. Ihr werdet sehen, dass die Juden die Ursache für alle Zwistigkeiten unter den Menschen in dieser Welt waren. Da hören wir alle Glocken klingeln als Deutsche, die vor 70 Jahren Ähnliches gehört haben. Die Juden sind die Ursache für das Leiden der Völker. Wir haben zuvor die Welt beherrscht und bei Gott, es wird der Tag kommen, an dem wir, nämlich die Muslime, die gesamte Welt erneut beherrschen. Der Tag wird kommen, an dem alles von den Juden befreit sein wird, sogar die Steine und die Bäume, denen sie Schaden zufügen. Hört auf den Propheten Mohammed, der euch von dem bösen Ende erzählt, das auf Juden wartet. Die Steine und Bäume werden von den Muslimen verlangen, dass jeder Jude ausgeschaltet wird. Und am vergangenen Dienstag, jetzt dieser Woche, wurde in der ARD um 22.45 Uhr eine Dokumentation mit dem Titel »Soldatinnen Gottes, die Frauen der Hamas« ausgestrahlt, in der vor allem Frauen aus dem Gazastreifen zu Wort kamen. Sie machten keineswegs den Eindruck, von wirtschaftlicher Not und Armut umgeben zu sein. Sie wussten sehr wohl, wo der Nachschub herkommt. Wenn sie mit geschwellter Brust verkündigten, mit starkem Selbstbewusstsein, dass sie als palästinensische Frauen vor allem für den Kampf gegen Israel bestimmt seien. Ihre Bestimmung sei vor allem, möglichst viele Kinder zur Welt zu bringen, die dann zu Kämpfern und Selbstmordattentätern gegen Israel auszubilden und anschließend ihrer Bestimmung zuzuführen seien. In diesem Zusammenhang wurden offizielle Abschiedsfeiern der Hamas zwischen Müttern und ihren Kindern gezeigt, die mit Bombengürteln um den Leib von den eigenen Müttern in den Tod geschickt wurden. So wie wir Missionare aussenden, so war das so eine feierliche Veranstaltung. Da saßen die alle zusammen und dann wurden die ausgesandt, um ihre Bombengürtel an irgendeiner Stelle dann mit möglichst viele Israelis zu töten. Eine dieser Mütter berichtete, sie habe ihren eigenen Mann sogar zwingen müssen, mit ihr weitere Kinder zu zeugen. Verrückt. Weitere Kinder zu zeugen, die als Kämpfer gegen Israel später fungieren sollten. Drei ihrer Söhne wurden schon zu Selbstmordattentätern ausgebildet und einer hatte sich als solcher bereits in die Luft gesprengt. In diesem Beitrag wurden Schulkinder gezeigt, eine ganze Schulklasse, ganz offiziell, also in der Schule, nicht so Islam, nicht so Koranschule, sondern in einer richtigen palästinensischen Schule, die im Unterricht auf die Fragen des Lehrers über den Sinn ihrer Existenz sehr präzise und im Chor geantwortet haben, dass sie für den Kampf gegen Israel bestimmt seien, der erst enden würde, wenn es Israel nicht mehr gäbe. Das ist jetzt vier Tage her. Als Israel sich im Sommer 2005 aus dem Gazastreifen zurückzog, verwandelte sich dieser binnen kürzester Frist in den vorgelagerten Frontabschnitt eines Krieges gegen Israel. Neue Waffenlager, neue Fabriken schossen wie die Pilze aus dem Boden. Man frage sich, woher kommt das? Wenn ja die Israelis alles abriegeln, ja, kommt ja nichts rein angeblich. Mit Hunderten von Qassam-Raketen nahmen die von Teheran finanzierten Islamisten der Hamas den jüdischen Staat unter Beschuss. Im Libanon das Gleiche, nachdem die israelischen Streitkräfte sich im Mai 2000 freiwillig und ohne Bedingungen aus der militärischen Pufferzone im südlichen Libanon auf die international anerkannte Grenze zurückzogen, wurde dies nicht als ein Angebot zum Frieden verstanden, sondern als Zeichen der Schwäche Israels ausgelegt. Wenn die sich zurückziehen, haben wir gesiegt. Und so wurde es damals auch propagandistisch ausgeschlachtet. Die Region wurde sofort wieder zum Aufmarschgebiet von islamischen Truppen. Hier stationierte die Hisbollah mehr als 12.000 Raketen, die der Iran über Syrien in die Nähe der israelischen Grenze schaffen ließ. Das Land wurde zu einer Angriffsplattform mit ausgeklügelten Festungsanlagen und Tunnelsystemen ausgebaut und am 12. Juli 2006 für einen durch nichts gerechtfertigten Angriff auf israelische Soldaten genutzt. Bei uns kam es genau umgekehrt an. Bei uns wurde gesagt, die Israelis haben die Hisbollah angegriffen und haben einen neuen Libanon-Krieg angefangen. In dem dadurch ausgelösten Krieg verschanzte sich die Hisbollah gezielt hinter Zivilisten, damit Israel zwangsläufig auch Zivilisten treffen musste, wenn es versuchte, die Abschussbasen der Raketen zu zerstören. Sie nimmt den Tod Unschuldiger nicht nur in Kauf, sondern kalkuliert ihn bewusst ein, um ihn propagandistisch natürlich ausschlachten zu können. Israel dagegen versucht alles, um zivile Opfer nach Möglichkeit zu vermeiden. Ob obwohl in diesem Krieg seine ganze Existenz auf dem Spiel stand. Ein Kommentator beschrieb die gegenwärtige Situation kurz und treffend so: Wenn die Hisbollah die Waffen niederlegt, gibt es Frieden. Wenn Israel die Waffen niederlegt, gibt es kein Israel mehr. Ich habe jetzt weder die Zeit noch ist hier der Ort für weitere Einzelheiten. Ich rate Ihnen aber dringend, glauben Sie nicht alles, was die öffentlichen Medien über Israel und seine Gegner verbreiten. Man muss dazu wissen, dass eine ganze Reihe von Privatsendern, die in Deutschland ausgestrahlt werden, inzwischen mehrheitlich von Aktionären aus Saudi-Arabien unterstützt bzw. finanziert werden. Und von daher kommen die Nachrichten natürlich auch in einer bestimmten Weise, in einer bestimmten Färbung. Hier geht es auch um massive wirtschaftliche und propagandistische Interessen, die vor allem mit Ölmilliarden aus den arabischen Ländern und dem Iran finanziert werden. Dabei wird nach allen Regeln der Kunst gefälscht, getäuscht und getrickst, und das fast immer zum Schaden Israels. Israel ist deshalb ganz besonders auf unsere Liebe und Solidarität angewiesen, auch in diesen ganz weltlichen Dingen. Wenn wir Israel lieben, dann leiden wir mit, auch an seiner gegenwärtigen irdischen Not. Israel steht allein da. Dann schreien wir mit Paulus zu Gott, er möge sich über sein Volk erbarmen und es retten vor seinen Feinden. Dann liegen wir Gott in den Ohren, dass er allen Verblendeten die Augen öffnen, den Gewalttätigen wehren und dem Hass und Blutvergießen bald ein Ende machen möge, wenn er wiederkommt. Zweitens, wenn wir Gott lieben, erkennen wir dankbar seine besondere Erwählung an. Als Mose am Ende seines Lebens Rückschau hielt, konnte er nur staunend bekennen: Wohl dir, Israel! Wer ist dir gleich, du Volk, das sein Heil empfängt durch den Herrn, der deiner Hilfe Schild und das Schwert deines Sieges ist? 5. Mose 33, Vers 29. Der Apostel Paulus nennt 8 Gaben, mit denen Gott sein Volk Israel reich beschenkt in unserem Predigtext. Denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst gehört und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören, und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Das ist für wahr eine stattliche Reihe von Vorzügen. Sie alle sind lauter Geschenke aus freien Stücken, geschenkt aus purer Gnade und nicht, weil Israel sie in irgendeiner Weise verdient hätte. Israel ist nicht ein besseres Volk als andere Völker, sondern das geliebte, von Gott geliebte Volk. Als Nichtjude könnte man zunächst ernstlich versucht sein, Gott mit einem ungerechten menschlichen Vater zu vergleichen, der eines seiner Kinder vor allen anderen bevorzugt und verwöhnt. Doch Gott ist kein Mensch, der die einen seiner Geschöpfe verhätschelt und die anderen links liegen lässt. Erwählung bedeutet in der Bibel immer die Erwählung zu einem besonderen Dienst. Sie ist deshalb auch immer mit einer besonderen Verantwortung verknüpft. Die Auserwählten sind zwar die Ersten, aber nicht die Einzigen, die Gott rettet. Sie empfangen als Erste Gottes Segnung, Führung, Offenbarung und Verheißung, aber nicht als Selbstzweck, sondern um Vorbild, Heilsträger und Segensvermittler für die übrigen Menschen zu sein. Damit ist eine große Aufgabe und Verantwortung verbunden. Im Grunde sind die Israel anvertrauten Gaben nichts anderes als die Wegmarkierungen des göttlichen Plans zu unserem Heil. Sie beschreiben den Weg Gottes, durch den auch wir gerettet und erlöst wurden, und der einmündet in die Erlösung und Vollendung der ganzen Welt. Es wäre töricht zu fragen, warum Gott gerade die Juden als seine ersten Heilsträger erwählte. Darüber steht uns überhaupt kein Urteil zu. Allerdings sollten wir uns darüber freuen als Christen, darüber freuen, dass Gott dieses Volk aus reiner und tiefer Liebe zu ihm erwählt hat. Wenn Gott dieses Volk nur aus Liebe erwählt hat, dann gilt das doch auch für uns. Aus reiner Liebe erwählt er dich und mich. Denn was für Israel gilt, gilt auch für sein neues Volk, für uns Christen. An Israel erkennen wir Christen, dass Gott unverbrüchlich zu seinen Verheißungen steht. Dass er sie nicht loslässt, auch wenn dieses Volk schuldig wird, auch noch zum 100. oder 1000. Mal schuldig wird. Auch durch Zeiten des Abfalls und des Gerichts hindurch. Und so können wir uns wie Paulus demütig unter Gottes Willen beugen und ihm von ganzem Herzen danken für alles, was er durch sein Volk Israel auch uns an reichen Gaben geschenkt hat. dass er uns berufen hat zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, dass er uns ein neues Herz geschenkt hat und in uns lebt durch seinen Geist, dass auch wir durch den Glauben Abrahams Kinder und Miterben seiner Verheißung geworden sind und so mit eingeschlossen wurden in seinen Bund, dass wir im Gottesdienst sein Wort hören, Gemeinschaft erfahren und uns ausrüsten lassen dürfen zu seinem Dienst. Und nicht zuletzt, dass der von einer jüdischen Mutter geborene Messias Israels, Jesus, auch unser Herr und Erlöser ist. All das durch Israel. Wenn Jesus durch seinen Geist in uns lebt, dann können wir Gott nur von Herzen danken, ihn loben und preisen für diese wunderbaren Gaben und für sein Heil. Und wir werden dann auch nicht vergessen können, dass Israel das menschliche Werkzeug war und ist, durch das uns das alles zuteil wurde. Damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Wenn wir Israel lieben, dann bezeugen wir ihm demütig das Evangelium. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Sie, schreibt Paulus, dass Sie gerettet werden. Denn ich bezeuge Ihnen, dass Sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn Sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen Ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, Ziel und Erfüllung. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Für Paulus war die Liebe zu Israel untrennbar verbunden mit der Verkündigung des Evangeliums gegenüber seinem Volk. Paulus hätte nie gedacht, ja, die Juden werden schon so irgendwann gerettet werden. Für Paulus war es ganz klar, dass Israel auch nur gerettet werden kann, wenn es Jesus annimmt. Gewiss gibt es bis heute Juden, die Gott mit brennendem, aber leider auch blindem Eifer suchen und ihm durch das genaue Befolgen seiner Gebote dienen wollen und meinen, das genüge, um Gott zu gefallen, indem man die Gebote einfach genauestens befolgt. Aber nur etwa 10% der Juden würden sich heute in diesem weitesten Sinne als orthodox bezeichnen, die das Gesetz halten. Die anderen 90% der israelischen Gesellschaft unterscheiden sich weder religiös noch moralisch kaum von der anderer westlicher Industrienationen. 90% der Israelis leben nicht anders und denken nicht anders als wir. So schrieb Baruch Maus, israelischer Jude und Pastor einer messianischen, also judenchristlichen Gemeinde, einmal: Die israelische Gesellschaft ist weit entfernt von dem Ideal, zu dem die Propheten es berufen hatten. Israel steht im Kreuzfeuer gefährlicher Ansichten. Es wird versucht, durch falsche Religionen, die drohen, es einen Weg von Verzweiflung und Gericht zu führen. Die Frage ist ebenso klar wie unheimlich: Wird Israel die Rettung beim Messias finden oder wird es ein weiteres Mal dem Zorn Gottes unterworfen werden? Wie auch immer wir die Zukunft verstehen, die Schrift lässt keinen Raum für Zweifel. Kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden können und müssen, als der Name Jesu Christi. Er ist der Messias, der Sohn Gottes. Wer den Sohn hat, hat das Leben, sei er ein Jude oder Heide. Wer den Sohn nicht hat, auch wenn er Jude ist, hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Israel soll gerettet werden, ohne Zweifel, denn Gott hat dies verheißen. Aber Israel wird nicht ohne Glauben an Christus gerettet werden. Und Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Soweit Maon in diesem Zitat. Es zeigt in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift, dass auch Juden Jesus brauchen, um gerettet zu werden. Und dass es Gottes klarer und ausdrücklicher Wille ist, dass wir auch dem jüdischen Volk das Evangelium bezeugen. Gott erwartet von uns nicht, dass wir kritiklos alles gutheißen, was israelische Politiker oder Militärstrategen beschließen oder was auch immer Juden irgendwo auf der Welt tun und denken. Sie sind genauso Menschen wie wir, die schuldig werden, irren und ganz Furchtbares tun. Wir sollten ihnen deshalb das gleiche Recht auf Fehler und Irrtümer zugestehen wie uns selbst. Wir sollten aber auch keine anderen geistlichen Maßstäbe an sie anlegen als an andere Menschen und Völker, wie es etwa manche Kirchenleitungen tun. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe deutscher Kirchenleitungen, die sagen, Israel braucht Jesus gar nicht. Die werden auch gerettet und gerecht ohne Jesus. Also, die sich eindeutig gegen die Mission an Israel aussprechen. Das ist sehr verhängnisvoll, weil auf diese Weise die Juden noch weniger Chancen bekommen, das Wort zu hören. Wenn Gottes Geist in uns wohnt, dann werden wir Israel lieben, wie Gott es liebt. dann leiden wir mit an der gegenwärtigen geistlichen und existenziellen Not Israels. Dann anerkennen wir dankbar die Gaben und die Berufung Israels und dann bezeugen wir ihm auch demütig das Evangelium. Nicht als die, die alles besser wissen, sondern als die jüngeren Geschwister, die sich selber nur vom Herrn beschenkt wissen und den älteren Geschwistern einfach Anteil geben an der Liebe von Jesus durch ihr eigenes fröhliches Glaubens- und Lebenszeugnis. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.